Vis-à-vis.
Herr Holzner, vor 2 Jahrzehnten hat sich die EU ordentlich verjüngt mit zunächst dann 10 neuen Mitgliedern, vornehmlich aus Zentral- und Mittelosteuropa. Und naja, das gilt dann als Erfolgsgeschichte deswegen, weil gerade auch für die alten Länder plötzlich Absatzmärkte da waren, weil diese Länder als günstige Werkbank dienten für Unternehmen aus Deutschland, auch aus Österreich. Aber wenn wir jetzt mal weiterblicken, hat sich das jetzt langsam ausgereizt? Denn die Länder, die nicht mehr so ganz neuen EU-Länder, sind ja inzwischen wohlhabender geworden und vielleicht gar nicht mehr so eine günstige Werkbank.
Es verändert sich, das stimmt. Wir sehen aber trotzdem, dass noch immer diese Länder insbesondere in der eigentlichen Produktion ihren Fokus haben und erst langsam höherwertige Dienstleistungen im unternehmensnahen Bereich dazukommen, auch im Bereich IT. Also es gibt hier, wenn man so will, Inseln der Modernität in vielen, vor allem Hauptstädten der Region, gibt es sehr gute Unternehmen.
Das heißt, Sie werden auf Dauer aber so eine verlängerte Werkbank in der Masse bleiben müssen. Die großen ökonomischen Entscheidungen, die großen Firmen sitzen weiter im Westen.
Das ist noch immer der Schwerpunkt, wenn wir daran denken, dass die Automobilindustrie insbesondere in der Region dominierend ist. Länder wie die Slowakei produzieren pro Kopf gesehen die meisten Automobile auf dieser Welt. Und wer in der Region unterwegs ist, sieht, wie ganze Zugladungen von neuen Automobilen die Grenzen überschreiten.
Also der Automobilsektor ist nicht nur für Deutschland von entscheidender Bedeutung oder jedenfalls großer Bedeutung, sondern für die ganze Region. Liegt da auch ein Risiko? Denn wir erleben ja gerade enorme Umbrüche, gerade im Automobilsektor.
Ganz genau. Das sind durchaus Klumpenrisiken, kann man sagen. Beispielsweise, wenn wir von der Slowakei reden, ein Land, das eine Exportquote von fast 100% des Bruttoinlandsprodukts hat und ein Drittel der Exporte sind Automobile und Automobilersatzteile. Also wenn hier die Umbrüche in der Automobilwirtschaft auf globalem Niveau zu Problemen führen, dann sind diese Länder auch in den großen Schwierigkeiten.
Die müssen dann ganz genau gucken, was in den Konzernzentralen in Stuttgart, Sindelfingen und anderswo bei Volkswagen in Wolfsburg entschieden wird. Wohl und Wehe hängt davon ab?
Genau, dort sind also die Entscheidungen nicht vorhanden. Forschung und Entwicklung findet auch typischerweise nicht vor Ort statt. Es werden auch hohe Profitmargen jedes Jahr repatriiert in den Westen. Deshalb ist auch das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf als Gradmesser für das Einkommen der Bevölkerung in Mittel- und Südosteuropa nicht ideal. Die Löhne sind da doch deutlich niedriger, weil eben auch hohe Profitquoten dazugeschlagen werden, die nicht unbedingt im Land bleiben.
Und das führt ja auch zunehmend zu Frustration. Wir hatten in Polen jetzt 8 Jahre lang eine Regierung, die sehr deutschland- und europafeindlich agierte. Auch in den anderen Ländern ploppt sowas auf. Da gibt es Enttäuschungspotenzial, dass man 20 Jahre nach der Erweiterung immer noch hinterherhängt?
Sicherlich haben viele gedacht, dass es schneller gehen würde. Gleichzeitig muss man aber schon feststellen, dass insgesamt das Ganze gerade auf dem politischen Niveau ein großer Erfolg war. Letztlich müsste man sich vorstellen, was wäre passiert, wenn die Osterweiterung nicht geschehen wäre. Wo wären heute russische Truppen? Wie stünde es um Demokratie, Freiheit und Menschenrechte in der Region? Also ich glaube nicht, dass es unbedingt ein besseres Szenario gibt als das, was mit der Osterweiterung geschaffen worden ist.
Sie sind ja auch von Wien aus gesehen nah dran, geradezu umzingelt von diesen Ländern, Slowenien, Slowakei, es ist auch nicht weit runter bis zum Balkan. Wie nehmen Sie die Stimmung da wahr? Ist das so, wie Sie sagen, dass man sagt, na zum Glück sind wir drin, läuft zwar nicht so gut wie gedacht, oder kippt da auch was weg?
Sicher, aber letztlich ist es selbst für Leute wie Orban vollkommen klar, dass die Bevölkerung die Europäische Union sehr schätzt, dass es kein Szenario gibt, in dem eine Mehrheit in diesen Ländern sich für einen Austritt aus der Europäischen Union engagieren würde. Auch dort, wo es sicherlich sehr schwer ist, in der Peripherie, wie beispielsweise in Bulgarien oder ähnlichen Teilen, östlichen Teilen Rumäniens.
Wo sehen Sie denn Potenzial für die Region als Ganzes, wenn man das mal jetzt nicht in Landesgrenzen sieht, Mittelosteuropa? Wo kann jenseits vom Automobilbau da etwas kommen, was vielleicht die Welt dann auch braucht? Wo sind die Stärken?
Ich glaube, dass insbesondere in den modernen IT-Sektoren hier einiges vorangeht. Wir haben in Mittelosteuropa vor allem unter den Jungen eine Bevölkerung, die sehr gut in Mathematik, in Wissenschaftsfächern bewandert ist. Hier haben wir auch einzelne Firmen, sogenannte Unicorns, die auch schon am Markt erfolgreich Gelder eingeworben haben, um Hochtechnologie und Softwareprodukte auch der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Also da gibt es gerade in den Hauptstädten eine Dynamik, die, glaube ich, ganz Europa, ja, der ganzen Welt auch nutzen kann.
Das sind aber Dynamiken, die so ein bisschen im Verborgenen stattfinden. Denn wenn so der Otto Normalbürger an IT und an Innovation denkt, dann landet er immer in Amerika, vielleicht ab und zu mal in China. Aber da kriegt er nicht so viel von mit. Wo findet das statt? Ist das unternehmensnahe Dienstleistung? Sind das Dinge, die dann unter den großen Konzernen, die man kennt, verschwinden?
Das ist das Problem Europas insgesamt, dass in den modernen IT-Sektoren die kleinen Firmen, die schnell wachsen, an eine Glasdecke stoßen, wenn es darum geht, wirklich den großen Sprung zu machen, wirklich viel Kapital einzuwerben, dann geht man einfach in die Vereinigten Staaten. Das heißt, hier fehlt es an einer europäischen Kapitalmarktunion, die diesen Namen verdient.
Aber und die, die von Deutschland auch durchaus maßgeblich gestoppt wird, ne? Und nicht auf den Weg gebracht wird, oder?
Es gibt hier von verschiedenen Seiten Bedenken. Es werden hier natürlich Partikularinteressen bedient. Dabei wird eben das große Ganze außer Acht gelassen.
Andererseits sind die Zahlen ziemlich brutal. Also Amerika zurzeit hat die Nase vorn gegenüber Europa, wahrscheinlich weil eben die USA in diesen Zukunftstechnologien auch die großen Konzerne haben. 100 Millionen Menschen mehr in Europa als in Amerika, trotzdem schaffen die Amerikaner mehr Wirtschaftsleistung. Wenn wir den Blick mal weiten, wieso schaffen wir es, die Europäer, mit all dieser Vielfalt, mit den verschiedensten Ansätzen nicht, mehr daraus zu machen? Wo behindern wir uns?
Man muss sagen, das sind auch Berechnungen, die auf dem Konzept des Bruttoinlandsprodukts fußen. Wenn man sich die Produktivität beispielsweise nach Stunden Arbeit anschaut, dann sieht die Lage schon etwas anders aus. In Europa wird auch Freizeit hochgehalten. Urlaubstage sind in der Regel viel höher als in den Vereinigten Staaten. Die Lebensqualität ganz allgemein ist im Schnitt deutlich besser.
Arm, aber sexy. Ja? Man arbeitet zwar weniger, aber man verdient vielleicht auch weniger, aber lebt besser?
Ich glaube schon, wenn man die meisten amerikanischen Städte anschaut und das vergleicht mit dem Leben in europäischen Städten, dann ist schon deutlich merkbar, dass die Qualität hier viel besser ist. Ich möchte gar nicht auf das Thema der allgemeinen Gesundheitsversorgung eingehen, auf öffentlichen Verkehr und so weiter. Also das sind, glaube ich, schon Sachen, die für Europa sprechen. Aber es stimmt, die Dynamik ist in den Vereinigten Staaten eine stärkere. Mit ein Grund ist auch, dass es hier auch einen amerikanischen Gesamtstaat gibt, der auch koordinierend über die Bundesstaaten hinweg eingreifen kann und jetzt beispielsweise ganz groß Industriepolitik betreibt. Und das ist etwas, was uns in Europa leider noch fehlt.
Das heißt, was müssen wir tun? Müssen wir mehr zusammenrücken, unsere Entscheidungswege verbessern?
Ja, ich glaube, wir müssen uns besser koordinieren. Wir müssen das EU-Budget, das rund 1% des europäischen Bruttoinlandsprodukts ausmacht, deutlich erhöhen. Hier Felder definieren, wo wir stärker zusammenarbeiten. Und da kann man ganz bestimmt an die grüne Wende denken, an die wichtigen transeuropäischen Netzwerke, bei denen die Potenziale für Windenergie im Norden mit jenen der Solarenergie im Süden verknüpft werden, auch im Bereich öffentlicher Verkehr, Hochgeschwindigkeitseisenbahnen. Und das geht hin bis auch strategisch wichtige Produktionen im Bereich Mikrochips oder im Bereich von Militärgütern.
Gerade bei so grünen Themen gibt es ja auch inzwischen sehr viel Widerstand in der Bevölkerung. Das sind jetzt keine Themen, mit denen man Europa auch mal neues Leben einhauchen kann. Denn wenn man mehr Europa will, müssen die Leute ja auch mitziehen. Ne? Ist das so ein elitäres Projekt geworden, wo kluge Köpfe was sagen und die Leute sagen, was soll ich damit?
Sicher hat die Europäische Union auch ein Marketingproblem, würde ich meinen. Also es gibt keine wirklich funktionierenden gesamteuropäischen Medien. Man weiß davon schon seit langem, dass das ein Problem ist, aber irgendwie es wird zu wenig in die Richtung gemacht. Und man muss leider auch sagen, dass einzelne Mitgliedstaaten immer wieder auch diese verstärkte Zusammenarbeit torpedieren.
Sie sagen ja, so schlimm ist es nicht. Macht es Ihnen aber nicht Sorgen, dass wir bei den ganzen umwälzenden Entwicklungen wirklich immer hinten anstehen in der letzten Zeit? Amazon kommt eben nicht aus Europa. Jetzt haben wir diese ganze künstliche Intelligenz, wo die Kerninstrumente ja auch anderswo, nämlich in Amerika in erster Linie und teilweise in Asien, entstehen. Und wenn die ganzen Tools und Instrumente künftig in Dollar bezahlt werden, machen Sie sich nicht Sorgen, dass wir da irgendwann so ein Museum sind von der schönen guten alten Zeit, viel Urlaub, viel Freizeit, Freizeitparks? Aber die Geschäfte machen andere?
Naja, man muss sagen, die Tourismusindustrie ist an sich eine sehr einträgliche Industrie und vielleicht ist das nicht einmal die katastrophalste Vision, ein Kontinent des Urlaubs und des friedlichen Zusammenlebens zu sein.
Also leider bedienen wir dann alle Chinesen und Amerikaner künftig, statt Autos zu bauen?
Leider ist die Realität auch eine andere. Wir haben Krieg im Osten Europas und ich glaube, dass in vielen Hauptstädten der Union noch nicht ganz bewusst ist, was das bedeutet und was die potenziellen Gefahren in weiterer Folge sind. Und da bin ich dann auch schon bei den weiteren Integrationsschritten, bei den weiteren Osterweiterungen, die anstehen. Wollen wir warten, bis in Serbien fremde Mächte Truppen stationieren? Also das sind Sachen, die wirklich angepackt werden müssen, ernsthaft. Also der Integration des Westbalkans und auch Moldawiens und der Ukraine.
Europa ist alternativlos?
Ich glaube schon, weil was wäre das Szenario, in dem die Europäische Union zerfällt? Ich glaube, das wäre ein Schreckensszenario, gerade für jene Länder, die im Zentrum dieses Kontinents beheimatet sind. Die haben das ja auch erlebt. Also wenn man in Berlin durch die Stadt spaziert, dann sieht man die Wunden einer Teilung Europas. Das ist etwas, was wir vermeiden müssen.
Herzlichen Dank.
Danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.